Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 18. Dezember auf Rabe. Heute hören Sie das bei uns.
Todos somos americanos.
Wir sind alle Amerikaner, das verkündete gestern der US-Präsident Barack Obama in einer historischen Rede. Die USA nehmen nach über einem halben Jahrhundert kaltem Krieg wieder Beziehungen zu Kuba auf. Dann sagt der Rechtsextremismus-Experte Hans Stutz:
Passieren kann immer sehr viel, aber bis anhin gibt es keine weiteren Anzeichen, dass die beiden Versuche, eine Pegida-Seite zu machen, etwas anderes sind als ein Online-Furz.
Wir gehen der Frage nach, ob die deutsche islamophobe Bewegung Pegida auch in der Schweiz Fuß fassen könnte oder ob es tatsächlich ein Online-Furz ist. Und zum Schluss geht es um die These «Widerstand ist out». Wir sprechen mit der Soziologieprofessorin Cornelia Kopetsch über das Phänomen, dass der Neoliberalismus den gemeinsamen Kampf für mehr Rechte zerstört. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years.
So begann die historische Rede von US-Präsident Barack Obama gestern. Die USA und Kuba begraben nach über einem halben Jahrhundert das Kriegsbeil. Der kubanische Präsident Raúl Castro und Barack Obama wollen die Beziehungen ihrer Länder normalisieren.
To those who oppose the steps I'm announcing today, let me say that I respect your passion and share your commitment to liberty and democracy. The question is how we uphold that commitment. I do not believe we can keep doing the same thing for over 5 decades and expect a different result. Moreover, it does not serve America's interests or the Cuban people to try to push Cuba towards collapse. Even if that worked, and it hasn't for 50 years, we know from hard-earned experience that countries are more likely to enjoy lasting transformation if their people are not subjected to chaos.
Obama betonte, 50 Jahre Sanktionen hätten nichts gebracht, sowohl für die Interessen der USA als auch für die kubanische Bevölkerung. Die USA will eine Botschaft in der kubanischen Hauptstadt Havanna eröffnen. Die Reisefreiheit zwischen den beiden Ländern soll gewährleistet werden. Die wirtschaftlichen Sanktionen sollen längerfristig verschwinden. Dafür braucht Obama allerdings noch die Zustimmung des Parlaments, des Kongresses. Offenbar waren aber auch seine politischen Gegner bei den Verhandlungen mit Kuba dabei. Eine wichtige Rolle spielte der erste lateinamerikanische Papst Franziskus.
Todos somos americanos.
Wir sind alle Amerikaner, betonte Barack Obama gestern. Seit die karibische Insel Kuba kommunistisch ist, seit Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, waren sie und die USA Feinde. Vor einem Jahr am Begräbnis von Nelson Mandela in Südafrika reichten sich Obama und Castro erstmals die Hände. Jetzt scheint der Frieden perfekt. Offen bleibt, ob die USA noch einen zweiten historischen Schritt folgen lässt und seine Gefangenenkolonie auf Kuba, Guantanamo, endlich schließt. Wir kommen zu weiteren Nachrichten. Ebenfalls gewissermaßen historisch könnte eine andere Ankündigung von gestern sein. Das EU-Parlament will laut internationalen Medien Palästina als Staat anerkennen. Das will eine große Mehrheit des Parlaments, falls der Friedensprozess weitergeführt wird. Palästina muss jedoch die Existenz Israels anerkennen. Israel auf der anderen Seite muss die Siedlungspolitik stoppen, fordert das EU-Parlament, dann sei der Weg frei für zwei unabhängige Staaten. Der Beschluss des EU-Parlaments hat zwar keine bindende Wirkung, doch er hat einen wichtigen symbolischen Charakter. Wenn die EU-Staaten Palästina anerkennen, üben sie den nötigen Druck auf Israel aus, die schleichende Besiedlung des besetzten Westjordanlandes zu stoppen. Das wiederum könnte den Friedensprozess zwischen Palästina und Israel wieder in Gang bringen. Bern-West ist der ärmste Stadtteil in Bern. Die Reichen wohnen im Kirchenfeld. Eine neue Studie bestätigt die vorherrschende Meinung. Heute hat die Stadt Bern die neue Einkommensstatistik der Haushalte präsentiert. Im Durchschnitt verfügt jeder Haushalt über ein Einkommen von rund 66.500 Franken. Fast 12% der Bevölkerung sind armutsbetroffen. Im Kirchenfeld sind es nur 7,7%, in Bümpliz und Bethlehem fast 17%. Interessanterweise befinden sich auch die tiefsten Armutsquoten in Bern-West, nämlich in Bottigen, Rieden und Riedbach. Alleinerziehende Frauen und Patchwork-Familien sind am meisten von Armut betroffen. Besonders ist, bei Einpersonenhaushalten geht es Frauen in der Regel finanziell besser als Männer. Die Berner Quini-Kinogruppe wird von der Bieler Apollo AG übernommen, das berichtet der Bund online. Das heißt, die Stadtberner Kinos Bubenberg, Kamera, Club und Movie gehören in Zukunft einer Bieler Unternehmung. Mit anderen Worten, nur noch die einzelnen unabhängigen Kinos Lichtspiel, Reitschule, Kino im Kunstmuseum, Kellerkino und Cinematte sind in Berner Hand. Alle anderen Kinos gehören nun zu größeren nationalen bzw. internationalen Ketten. Zum Wetter. Der morgige Freitag beginnt sonnig. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung zu. Am Abend und in der Nacht kann es dann wieder regnen. Das Thermometer zeigt bis 12 Grad. Übermorgen Samstag wird bewölkt bei maximal 9 Grad. Auch die Tage danach weisen nicht unbedingt auf eine weiße Weihnachten hin. Es bleibt nämlich meist sonnig bei Temperaturen über 0 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit ein paar Wochen demonstrieren in der ostdeutschen Stadt Dresden jeden Montag Tausende von Menschen. Pegida nennen sie sich, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. 15.000 waren es letzten Montag, ein Sammelbecken von Rechtsextremen, aber auch von unzufriedenen, meist braven Bürgerinnen und Bürgern sowie von Sozialhilfeempfängern, sogenannten Hartz-IV-Empfängerinnen. Selbstverständlich gibt es auch Gegendemonstrationen, diese sind allerdings etwas kleiner, locken aber auch Tausende auf die Straße. Inzwischen wollen Aktivisten und Aktivistinnen auch in anderen deutschen Städten eine Pegida-Bewegung auf die Beine bringen. Bisher sind sie jedoch kläglich gescheitert. Auch in der Schweiz tauchten diese Woche erste Pegida-Spuren auf. Es gibt sogar eine Pegida-Schweiz-Facebook-Seite. Innerhalb eines Tages hat sie fast 500 Likes erhalten. Ich wollte deshalb vom Rechtsextremismus-Experten Hans Stutz wissen, kommt die Pegida jetzt auch in die Schweiz?
Passieren kann immer sehr viel, aber bis anhin gibt es keine weiteren Anzeichen, dass die beiden Versuche, eine Pegida-Seite zu machen, etwas anderes sind als ein Online-Furz.
Die Behauptung, in der Schweiz finde eine schleichende Islamisierung statt, ist hingegen kein Furz. Sie wird offen von Rechtsextremen und vom rechten Flügel der SVP portiert. Ihren Höhepunkt hatte sie vor 5 Jahren, als sie die Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten dazu brachte, Ja zur sogenannten Minarett-Initiative zu sagen. Die rechte Propaganda, es fände eine Islamisierung Europas statt, gibt es sogar noch länger, sagt Rechtsextremismus-Experte Hans Stutz.
Es gibt Vorfälle, die bereits 10 Jahre alt sind, die in diese Richtung gehen. Das ist leider Tatsache und es geht ja immer davon aus, dass ein Bild vom Islam gezeigt wird, das nicht mit den lebenswilligen Wirklichkeit der Musliminnen und Muslimen hier in der Schweiz zu tun hat. Es ist ein Ideologieprodukt, das darin besteht, einen fundamentalistischen Islam zu entwerfen, um den Islam als Ganzes diskreditieren zu können und entsprechend dann Musliminnen und Muslimen zu diskriminieren.
Hauptgrund, dass fundamentalistischer Islam in der Schweiz kaum existiert, ist, dass die meisten Muslime aus dem recht säkulären, also aufgeklärten, weltlichen, ehemaligen Jugoslawien kommen. Trotzdem portieren Medien gerne Bilder von sogenannten Islamisten, ein für die Schweizer Muslime völlig unbedeutendes Grüppchen, wie der selbsternannte Islamische Zentralrat, erhält unglaublich viel Medienaufmerksamkeit. Ähnlich läuft es offenbar in Deutschland, folglich fühlen sich viele Menschen bedroht und gehen jetzt auf einmal auf die Straße. Rechtsextremismus-Experte Hans Stutz beobachtete die Pegida-Demonstrationen vor Ort in Dresden.
Ich glaube, in Deutschland, mindestens in den neuen Bundesländern, gibt es zwei große Themen, die miteinander konkurrieren und eben auch dann sich gegenseitig verstärken. Das ist einerseits dieses ideologische Produkt der Islamisierung und das andere ist eine reale Schwierigkeit, dass nämlich viele Asylbewerberinnen und nach Sachsen oder in die anderen Länder kommen und die Kommunen Schwierigkeiten haben, die Leute unterzubringen.
So gibt es in Ostdeutschland Oppositionsbewegungen gegen Flüchtlingsheime in einzelnen Kommunen. Laut Rechtsextremismus-Experte Hans Stutz komme hinzu, dass die deutschen Behörden oft kopflos agierten und kein Fingerspitzengefühl gegenüber der Bevölkerung zeigten. Somit wird es für rechtsextreme Agitatoren ein leichtes Spiel, die Emotionen der Bevölkerung hochzukochen.
Was dann noch hinzukommt, das sind dann soziale Unzufriedenheiten, die selbstverständlich für viele Leute berechtigt sind. Ich denke hier an Hartz-IV-EmpfängerInnen, ich denke an Leute, die ganz geringe Löhne beziehen, eine Folge der sozialdemokratischen Politik. Und das verbindet sich dann zu einer großen Unzufriedenheit. Und wenn man durch die Demonstrantinnen und Demonstranten gelaufen hat, da hat man wirklich etwas von Wut und Zorn gespürt über ungerechte Verhältnisse, was eben dann eben aber nicht zu Solidarisierung zu untereinander geführt hat, sondern zu einem Denken, die das bestimmt, dass man Leute diskriminieren will und eine Art Herr im Haus Standpunkt einnimmt.
In Deutschland sind die Pegida, die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, noch nicht am Ende. In der Schweiz hingegen gibt es mehrere Gründe, warum so eine Bewegung nicht so leicht Fuß fassen kann. Ein wichtiger Grund ist die direkte Demokratie. Die Unzufriedenen können ihren Protest gegen das Polit-Establishment ausdrücken, indem sie extreme Initiativen wie die Minarett-Initiative oder die Masseneinwanderungsinitiative annehmen. In Deutschland fehlt dieses Mittel, sagt Rechtsextremismus-Experte Hans Stutz.
Insgesamt ist es so, dass vor allem auch in nationalkonservativen oder auch Rechtsaußenkulturen, auch in Deutschland, von direkter Demokratie gesprochen wird und nicht nur dort, aber auch dort. Und es ist in der Tat ein Thema, eben vermehrte direktdemokratische Elemente in die deutsche Politik aufzunehmen. Das ist im Großen und Ganzen bis jetzt gescheitert, außer im lokalen Bereich. Aber trotzdem, dieses Thema existiert und es ist natürlich dann naheliegend zu sagen, dass eben die direktdemokratischen Möglichkeiten in der Schweiz dazu führen, dass man allenfalls weniger Demonstrationen oder Kundgebungen oder Bewegungen organisieren muss, sondern dass man das dann gleich mit einer Initiative oder eben noch mehr mit einem Referendum aufnimmt und zum politischen Thema macht und allenfalls eben auch gewinnt.
Sagt Hans Stutz, Schweizer Rechtsextremismus-Experte.
Rabe Info.
Nicht ausscheren, nicht abweichen, nein, besser angleichen, regelkonform sein, Status bewahren. Alle Welt strebt nach Anpassung, auffallen ist out, wir haben keine Kultur des Widerstandes mehr. Das schreibt die Soziologieprofessorin Cornelia Kopetsch in ihrem Buch «Die Wiederkehr der Konformität». Hauptgrund für den immer stärkeren Drang, sich anzupassen, sieht sie im Neoliberalismus. Der Neoliberalismus verhindere gemeinsamen Widerstand, weil er dazu führe, dass man Fehler nicht mehr beim System sucht, sondern bei sich selbst. Und so machten überforderte Berufstätige lieber Yoga, statt gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Wilmar Hall hat mit Cornelia Kopetsch, Professorin an der Technischen Universität Darmstadt, gesprochen und hat sie gefragt, woran sie denn erkenne, dass alle Welt nach Konformität, nach Anpassung strebe.
Ja, das sind unterschiedliche Dinge, an denen man das erkennen kann. Das eine ist, dass viele Menschen erst gar nicht versuchen, problematische Bedingungen zu ändern. Also es fehlt im Großen und Ganzen eine Kultur des Widerstandes, die es vielleicht in den 70er Jahren noch gegeben hat, dass Personen kollektiv hingegangen sind und haben sich gegen ausbeuterische Verhältnisse oder schwierige Arbeitsbedingungen zur Wehr gesetzt. Und heute ist es so, dass jedes Individuum versucht, bei sich selbst anzufangen und sich selbst die Bedingungen zu schaffen, unter denen es vermeintlich gute Lebensbedingungen erweckt. Also es ist überhaupt keine lebensweltliche Kultur des Widerstands mehr oder des Versuches, sich in irgendeiner Weise politisch zu den eigenen Lebensumständen zu verhalten.
Sie haben es angesprochen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, sucht man den Fehler oftmals oder öfters bei sich selber. Hat es jetzt mit der ganzen Individualisierung der Gesellschaft auch zu tun?
Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Die Individualisierung, die hat sich ja schon sehr lange etabliert, in den 80er Jahren, auch durch die Vervielfältigung von Lebensstilen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, und das ist die widerspruchslose Einbindung der Mittelschicht oder auch vieler Berufsgruppen in das neoliberale Projekt. Also sich einfach erklären zu lassen, es ist gut, wenn man einen Wettbewerb hat, man muss konkurrieren, die Spielregeln des Marktes akzeptieren, und wer diesen Spielregeln widerspricht, der erscheint oft als Verlierer, weil jeder, der widerspricht, der sagt eigentlich, dass er nicht konkurrenzfähig ist, dass er nicht gut genug ist.
Also könnte man sagen, das neoliberale Modell umfasst nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die ganze Gesellschaft?
Ja, also ich denke, das ist genau ein Aspekt, der sich zeigt, das Eindringen von Märkten in Lebensbereiche, wo Markt eigentlich bislang überhaupt keine Rolle gespielt hat, zum Beispiel in der Sozialpflege, in den Universitäten, in der Wissenschaft, in der Politik, wird nach Kostenreduktion, nach Controlling vorgegangen, nach Wettbewerbsprinzipien. Und dieser Wettbewerb, der reduziert die Autonomie dieser Lebensbereiche. Die funktionieren nicht mehr nach ihren eigenen Wertprinzipien, sondern werden mehr oder weniger auf Kostenkalküle reduziert.
Durch diesen Wettbewerb entsteht offenbar eben auch der Druck, sich anzupassen, möglichst nicht aufzufallen. Wie geht das zusammen mit der ganzen Individualisierung? Weil dort könnte man ja davon ausgehen, man versucht eben anders zu sein oder speziell zu sein, anders als die anderen.
Na, man könnte fast schon sagen, der Individualismus ist die perfekte Form der Konformität, weil Individualismus heißt gerade nicht Widerstand, sondern es heißt, sich um sich selbst zu kümmern und bei sich selbst anzufangen und alle Probleme, die auftauchen, erstmal bei sich selbst zu suchen und zu lösen und nicht mehr im gesellschaftlichen Rahmen zu operieren, was ja ein Kollektivismus voraussetzen würde.
Inwiefern hat diese Wiederkehr der Konformität führt ja auch zu vermehrter Intoleranz, vermehrte Proteste beispielsweise gegen liberale Abtreibungsgesetze, gegen mehr Rechte für Frauen, für Homosexuelle und so weiter?
Auch da würde ich sagen, es ist nicht einfach nur ein Anpassungsdruck, es ist vielleicht eine Situation, die daher rührt, dass der demokratische Kapitalismus nicht mehr funktioniert. Das heißt, die Verknüpfung von Marktwirtschaft und Demokratie ist dann schwierig geworden, wenn immer größere Ungleichheiten entstehen, wie das jetzt der Fall ist in westlichen Gesellschaften. Und in Nebenmaße entstehen auch links- und rechtspopulistische Bestrebungen, die auch dazu führen, dass bestimmte Leute wieder nach einfachen Lösungen suchen, weil ihnen das Leben zu kompliziert geworden ist. Und die sagen, okay, wir projizieren jetzt unsere Probleme auf Feindbilder, die vermeintlich dafür verantwortlich sind, dass es uns schlecht geht.
Diese Polarisierung, Individualisierung, Schwarz-Weiß-Denken, wo führt das hin?
Ich will nicht hoffen, dass es zu einer Radikalisierung von rechts führt. Ich kann keine Zukunftsprognosen abgeben. Man möchte einfach hoffen, dass es politisch wirksame Instrumente geben wird, die zur Umverteilung führen. Also sicherlich muss es auf globaler Ebene Regulative geben, die das wahnsinnige Anwachsen der Vermögen reduzieren und eine Umverteilung nach unten anstreben. Und ich glaube, es sind auch derzeit politische Kräfte am Werk, die das versuchen.
Trotzdem, man hatte das Gefühl, schon 2008 mit Banken, Finanzkrise, dort wurde ja der erste große Stoß versetzt, quasi dem neoliberalen Modell, ein Umdenken ist zumindest in wirtschaftlichen Kreisen nicht zu sehen. Gibt es andere Orte, wo ein solches Umdenken doch zu sehen ist?
In wirtschaftlichen Kreisen sicherlich nicht, zumal die Akteure selber profitieren von dieser Ordnung. Das heißt, es ist ja kein Zufall, dass Finanzakteure an Macht gewinnen und dass diese Finanzakteure natürlich nicht dafür sind, dass irgendeine Art von Umverteilung geschieht. Aber es formieren sich im politischen Bereich Kräfte, von denen wir hoffen können, dass sie sich auf weltweiter Ebene organisieren und ein weltweitliches Sozialstaatsmodell etablieren. Das ist meine Hoffnung.
Was könnten denn das konkret für Kräfte sein?
Also ich glaube, dass bestimmte Parteien, in Deutschland beispielsweise linksgerichtete Parteien, sehr deutlich darauf abzielen und Debatten aufgreifen, die gerade stattfinden, aktuell Piketty beispielsweise, das Kapital im 21. Jahrhundert. Also diese Diskussion und auch der Erfolg dieses Buches und dieses Menschen zeigt ja, wie sehr das Problembewusstsein auch schon angewachsen ist. Und ich denke, dass Parteipolitik nicht drumherum kommt, sich dieser Themen anzunehmen. Und es wird passieren, da bin ich sicher.
Was braucht es denn, dass von unten wieder Bewegungen entstehen können?
Was es brauchen würde, ist, glaube ich, eine stärkere Wahrnehmung. Also nicht nur ein allgemeines Schimpfen auf den Finanzmarktkapitalismus und eine allgemeine Gesellschaftskritik, sondern eine konkrete Verständigung, was eigentlich schiefläuft. Also eine Verständigung der Betroffenen, die eine Solidarität ermöglichen, die es kollektiv ermöglicht, bessere Bedingungen auszuhandeln für alle. Weil wenn man die Geschichten nebeneinander hält, dann kommen immer dieselben Probleme zum Vorschein. Die Probleme heißen immer Entgrenzung von Arbeit und Leben. Die Arbeit ist aus der Balance geraten. Man arbeitet nur noch. Man hat Schwierigkeiten, sich abzugrenzen von den Forderungen dieser Arbeitswelt, von den Forderungen des Marktes und von den Forderungen des Chefs. Und das scheint immer wieder die gleiche Geschichte. Also das ist die Quintessenz aller dieser Probleme.
Soweit Cornelia Kopetsch, Soziologieprofessorin an der Technischen Universität Darmstadt und Autorin des Buches «Wiederkehr der Konformität». Den direkten Link zum Buch gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik «Rabe Info».
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 18. Dezember auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag. Das ist dann auch das letzte Rabe-Info vor der Weihnachtspause. Das findet dann statt, wie immer um 11. Dann sprechen wir über Kängurus, Jesus Christus und Bier. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Das war mein letztes Info in diesem Jahr. Morgen gehört ihr meine Kolleginnen nochmal. Darum wünsche ich euch jetzt schon einen guten Rutsch. Auf Wiederhören. Bis nächstes Jahr.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.